Heute in Lesart Calvin und was vom Reformator übrig bleibt. Agonie und Turbulenzen, Geschichten vom Ende der DDR und wie die DDR auch im Westen immer schöner wurde.
Zur Lesart begrüßt Sie Gregor Sander. Am Beginn steht heute ein Mitstreiter Martin Luthers, der zu den meistgelesenen Autoren des 16. Jahrhunderts gehörte. Die Rede ist von dem Reformator Johannes Calvin, der vor 500 Jahren in Nyon in der französischen Picardie geboren wurde. Schon zu Lebzeiten war er ein mächtiger Mann und hat bis heute einen großen Einfluss auf die reformierten Protestanten in der ganzen Welt. Aus Frankreich vertrieben, wurde Genf das Zentrum seines Wirkens und der studierte Jurist lehrte dieser lebensfrohen Stadt im 16. Jahrhundert sein Verständnis von der Heiligen Schrift. So untersagte er unter anderem die Prunksucht, den Tanz und das Kartenspiel. Zugleich galt für ihn die Lehre von der doppelten Prädestination. Das heißt, die Erwählten erlangen ewige Seligkeit, die Verworfenen dagegen ewige Verdammnis. Das sei Gottes unabänderlicher Ratschluss, der seit Beginn der Schöpfung feststehe. Auch dies blieb nicht ohne Widerspruch, findet aber bis heute zahlreiche Anhänger. Klaus Möllering hat für uns drei Neuerscheinungen gelesen, die sich im Jubiläumsjahr mit diesem so erfolgreichen wie umstrittenen Mann Gottes beschäftigen. In dem von Johannes Calvin gepredigten protestantischen Fleiß und Erfolgsstreben sah Max Weber nicht weniger als das Wesen des Kapitalismus. Und dass viele Amerikaner in ihrer Heimat das erwählte Land sehen, auch das hat mit Calvin zu tun.
Mein Vater, der sonntags im Gottesdienst mit scheinbarer Mühelosigkeit die Orgel spielte, werktags seine Firma leitete, fuhr einen Volvo 164, aus dickem Schwedenstahl gefertigt, den Kühler nicht zufällig an einen Rolls-Royce erinnernd. Angeberei? Wirklich nicht. Ich habe meinen Vater nie gefragt, warum er sich Autos kaufte, für die er sich auch ein wenig schämte. Er lenkte den Wagen mit eingezogenem Kopf. Es ging um Angst, größtmögliche Angst. Es ging um ewige Verdammnis. Was für die religiös eher entfremdeten Gesellschaftsschichten der Psychiater, war für die Calvinisten der Autohändler. Dicke Autos verschafften eine kleine Verschnaufpause, vielleicht sogar himmlische Ruhe. Wer sich dicke Autos leisten konnte, durfte davon ausgehen, dass Gott ihn erwählt und nicht verworfen hatte.
Klaas Heusing ist, so sagt er von sich, gelernter holländischer Calvinist. Er nimmt einen mit auf einen ebenso unterhaltsamen wie geistvollen Ausflug zu Calvin und was vom Reformator übrig bleibt. Heusing, ein versierter Romancier, aber auch Professor für systematische Theologie in Würzburg, sieht hinter der äußeren, demütigen Haltung seines Vaters im dicken Volvo damals zudem dessen innere Haltung. Die verharrt demütig zwischen der Angst vor der ewigen Verdammnis einerseits, aber genauso auch der Hoffnung auf Gottes Erwählung. Und auf diese elegante Weise veranschaulicht Heusing gleich zu Anfang eine der markantesten Ideen des Reformators Calvin, die doppelte Erwählung, nämlich die zum Heil oder die zum Unheil, und wie sich das bis heute in der Lebenswelt der Calvinisten auswirkt.
Max Weber, der große deutsche Soziologe, hat nicht zufällig den Calvinismus als Motor des Kapitalismus ausgemacht. Der sprichwörtliche Fleiß der Calvinisten, die sparten, um sich künftig Haus und Autos leisten zu können, beförderte die Akkumulation von Kapital. Angetrieben wurde der Fleiß aber durch die Angst. Religiöse Angst, gemischt mit Hoffnung, war also das Schmierfett des Kapitalismus.
Vom Calvinismus zum Kapitalismus. So kommt einem Calvin rasch näher, als man dachte. Mal knapp und kurz wie im Comic, mal als kundiger Reiseführer durch Lebensgeschichte wie Theologie Calvins, blättert Heusing anschaulich auf, was die Genfer damals für Erfahrungen mit dem strengen Calvin machten, der aus ihrer lebenslustigen Handelsstadt einen frommen Gottesstaat machen wollte. Aber im milderen Lichte von 500 Jahren Abstand gesehen, lohnt es sich auch für heutige postsäkulare Zeitgenossen, diesen Erfahrungen nachzugehen. Das ist das Fazit des gut lesbaren Essays von Heusing. Der meint, selbst mit seiner rigorosen Strenge, die keinen Ausnahm, sorgte Calvin letztlich doch vor allem für Transparenz und wurde so zu einem, Zitat, Erzvater der Demokratie. Und den theologischen Elan eines Calvin sieht er sogar bis in die Geisteswelt, bis in die künstlerischen Ziele eines Piet Mondrian hineinreichen, der mit der Macht seiner Bilder Menschen von der alten sündigen Welt erlösen wollte. Ob sich die Bilderstürmer der Reformationszeit das je hätten träumen lassen? Der Schweizer Historiker Volker Reinhardt dagegen geht nicht in solch gewagten Gedankensprüngen, sondern gründlich Schritt für Schritt vor. Sein Buch »Die Tyrannei der Tugend« ist eine interessante Expedition ins 500 Jahre entfernte Genf Calvins. Reinhardt schildert einleuchtend und differenziert, was uns heute wie ein großes Menschheitsexperiment vorkommt. Ein strenger Reformator, der in Genf beispielhaft die Reformation durchsetzen will. Rücksichtslos sorgt er für Zucht und Ordnung. Die Bibel liefert ihm dafür die Vorbilder. Ohne jedes schlechte Gewissen predigt Calvin:
»So vollzieht Moses an seinen Feinden blutige Rache, aber er bleibt dabei dennoch reinen Sinnes. Und so hat David viel Blut vergossen, doch nicht aus Grausamkeit. Alle diese rächenden Taten waren von Gott und kein Werk sterblicher Menschen.«
Reinhardts sprachlich wie argumentativ sehr überzeugende Untersuchung findet dagegen viele Zwischentöne. Genf als Gottesstaat:
»Die Handelsstadt lavierte zwischen dem Herrschaftsanspruch des katholischen Frankreichs und dem bisweilen bevormundenden Schutz des wehrhaften evangelischen Bern andererseits. Da blieb kaum politischer Spielraum für einen fundamentalistischen Gottesstaat unter Pastorenherrschaft. Stattdessen wurde langsam und mühsam immer wieder versucht, Glaube und Macht, hoffnungsvollen Aufbruch und gottgefällige Ordnung in eine neue Balance zu bringen.«
Manches gängige Vorurteil kippt Reinhardt. Genf als Wiege der Demokratie?
»Alle standen zwar unter der gleichen erdrückenden sozialen Kontrolle, das hieß Bespitzelung und harte Strafen, aber es gab auch eine beispielhafte Fürsorge für die Armen. Und was die Sittlichkeit anging, es gab in Genf eine damals in Europa tatsächlich einmalig niedrige Rate außerehelicher Geburten.«
Und was ist mit Genf als Wiege des Kapitalismus?
»Der Reformator erlaubte nur 5, höchstens 7% Zinsen. Unüblich wenig damals.«
Glauben, wie es Bibel und Gewissen gebieten, aber ohne jede Toleranz?
»Es gab einen enormen Glaubenszwang. Alle Bürger mussten einen Eid auf den neuen Glauben schwören. Und Ketzer, wie der spanische Arzt Michael Savet, wurden rücksichtslos verbrannt. Da stand Calvin der katholischen Konkurrenz kaum nach. Aber Genf war andererseits so offen. In wenigen Jahren konnte es seine Einwohnerzahl verdoppeln, weil es so viele Glaubensflüchtlinge aufnahm.«
Und Reichtum als Gradmesser von Gottes Erwählung?
»Das meinte man allenfalls Jahrhunderte später. Calvin selbst kam es nicht auf den Erfolg des Einzelnen, sondern auf die Lauterkeit der Kirche an, als Erweis, dass sie die Rechte war. Deshalb unterzog er die Genfer einer drakonischen Kirchenzucht.«
Heiligte also der fromme Zweck fast jedes Mittel? Calvins Zeitgenosse Machiavelli lässt grüßen. Dennoch war das Wirken Calvins und sein Erfolg in Genf erstaunlich, ja einzigartig, findet Reinhardt.
»Bei aller Fremdheit zur Gegenwart ist die Reformation Calvins in Genf ein Lehrstück für alle Zeit. Zugleich ist sie eine Herausforderung für die Geschichtswissenschaft. Wie konnte diese unmögliche Mission überhaupt gelingen, die strengste aller Reformationen in einer Stadt zu verwirklichen, die durch nichts auf diesen Rigorismus der Lebensführung und Moralkontrolle vorbereitet war? Wie konnte sich ein rechtloser Fremder durchsetzen, der am Anfang nicht nur die überwältigende Mehrheit seiner Amtsgenossen, sondern auch die meisten Vertreter der politischen Führungsschicht gegen sich hatte?«
Wer sich knapper und entspannter auf eine kleine Bildungsreise durch das Leben Calvins begeben will, kann darin dem Journalisten und Theologen Uwe Birnstein folgen in seinem Porträt »Der Reformator, wie Johannes Calvin Zucht und Freiheit lehrte«. Darin findet sich das Wesentliche aus dem Leben dieses Theologen, der eigentlich Jurist war und dessen Kirchenordnungen wie theologische Lehraussagen entsprechend streng Ordnung und Gesetze atmen. Calvin selbst kommt zwischendurch auch immer mal zu Wort, wenn Birnstein anschaulich erzählt, warum die Genfer diesen Advocatus Dei eben wegen seiner Strenge rauswarfen beim ersten Anlauf, Genf zur Vorzeigestadt der Reformation zu machen, warum sie ihn dann aber doch noch ein zweites Mal baten, bis er blieb, und mit ihm viel Zucht. Aber wie viel Freiheit damit blieb, in einer Zeit voller Pestangst, Folter, Hexen- und Ketzerverbrennung. Diesen Abgrund lotet Birnstein dann doch lieber nicht aus.
Klaus Möllering besprach drei Bücher über den Reformator Johannes Calvin, dessen Geburtstag sich zum 500. Mal jährt. Zum einen Klaas Heusing, Calvin und was vom Reformator übrig bleibt, erschienen in der Edition Chrismon im Hansischen Druck- und Verlagshaus. Volker Reinhardts Die Tyrannei der Tugend, Calvin und die Reformation in Genf, verlegt bei C.H. Beck. Und im Wiechern Verlag erschienen ist Uwe Birnstein, Der Reformator, wie Johannes Calvin Zucht und Freiheit lehrte.